Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Thorsten Jantschek.
Im nächsten Monat beginnt in Wien die Klimabiennale. Es ist die erste überhaupt. Und da geht es natürlich um das wohl wichtigste Thema unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Im Mission Statement heißt es, mit der Vision und Kraft der Kunst treibt die Klimabiennale Wien den Paradigmenwechsel für eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten voran. Kunst bietet hier bislang kaum genutzte Potenziale. Aber was genau kann die Kunst hier beitragen? Das möchte ich heute besprechen. Mit Robert Fleck. Er hat Kunstbiennalen kuratiert, war unter anderem Intendant der Bundeskunsthalle in Bonn und Direktor der Deichtorhallen in Hamburg. Heute ist er Professor für Kunst und Öffentlichkeit an der Kunstakademie in Düsseldorf. Und wir erreichen ihn heute mal nicht in Düsseldorf, sondern in der Bretagne. Herzlich willkommen in Tacheles, Herr Fleck.
Guten Tag.
Herr Fleck, Sie haben kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Kunst und Ökologie. Welche Rolle spielt denn da die Klimathematik überhaupt in der Gegenwartskunst? Jetzt erstmal gefragt, als Inhalt der Kunst, als Gegenstand.
Ja, seit einigen Jahren, und das ist wirklich wie eine Welle gekommen, kann man sagen, spielt das eine sehr große Rolle, besonders bei den Biennalen, also den Großausstellungen, die auch auf ein sehr breites Publikum ausgerichtet sind. Etwa bei der letzten Biennale von Venedig war das so, dass fast alle Pavillons sich um die Klimathematik gedreht haben, fast alle Ausstellungen in den Nationalpavillons und in sehr unterschiedlicher Form. Was mich aber eigentlich sehr stark motiviert hat, überhaupt dieses Buch anzugehen, ist, dass der Druck derzeit von der Studierendengeneration kommt. Es ist auch interessant, dass die derzeitige Studierendengeneration, da haben sehr viele schon Fridays for Future mitgemacht, ja, sind eigentlich sehr anders sozialisiert als die Generationen davor. Und in der Kunstakademie Düsseldorf beispielsweise hat einfach der AStA erstens ein Klimareferat eingerichtet und dann eine Klimawoche veranstaltet. Sozusagen die Studierenden haben das gemacht. Wir kommen doch aus einer Gesellschaft, die über mehr als 200 Jahre sich als Fortschrittsgesellschaft definiert hat und gelebt hat. Und natürlich ist mit dieser Klimaproblematik, mit dem ganzen Zusammenhang der Biosphäre und so weiter, der Zeithorizont auf einmal beschränkt. Das verändert ganz viel in allen Bereichen des Lebens, aber auch in der Kunst.
Sie haben ein besonderes Bild sich herausgegriffen, Thomas Demand, Kontrollraum. Da sieht man so auf einer Fotografie, einer nachgebauten Kulisse, könnte man geradezu sagen, sieht man einen Kontrollraum, wahrscheinlich eines Atomkraftwerks, bei dem irgendetwas passiert ist. Also die Decken hängen herab, es muss eine Katastrophe passiert sein, es ist menschenleer. Und es ist im Grunde genommen für Sie ein Bild, das die neue Konstellation für Kunst und Wirklichkeit, aber eben auch für die eben gerade von Ihnen sogenannte planetarische und existenzielle Bedrohung darstellt, oder?
Ja, das Bild ist von 2011, also jetzt für die richtige Aktualität dieser ökologischen Frage eigentlich relativ früh. Was bei Thomas Demand, finde ich, ganz exemplarisch gelöst ist, ist, dass er zugleich eine Dystopie zeigt, also eine Katastrophe, wo man dann ja aus der ganzen Tschernobyl-Erfahrung und so weiter sich denkt, da geht es wirklich dann über einen ganzen Kontinent irgendwie ans Eingemachte. Also er zeigt diese Dystopie, diese Katastrophe, aber indem er das Ganze in Pappe nachbaut, was man kaum bemerkt im ersten Augenblick, macht er es eigentlich zu einem abstrakten Bild und zu einer sehr poetischen Setzung, die sehr viele Fragen offen lässt und mit der man aber anfängt, über das Ganze nachzudenken. Es gab eben bei den Biennalen der letzten Jahre gab es sehr viele dystopische Installationen, wo man wirklich den Eindruck hat, man steht als letzter Mensch in der totalen Katastrophe. Und das hält Thomas Demand auf sehr feine, sehr poetische Art offen und fällt nicht in die Falle, da irgendein Katastrophenszenario draus zu machen. Das ist ein Bild, mit dem man eigentlich sehr viel nachdenken kann und das einem sehr stark im Gedächtnis bleibt.
Aber worin unterscheidet sich das zum Beispiel von dem Eismeer von Caspar David Friedrich, der ja in diesem Jahr besonders gefeiert wird wegen seines 250. Geburtstags, wo ja auch ein Schiff zerdrückt wird zwischen Eisschollen und ansonsten eine Meereslandschaft gezeigt wird und eine Eislandschaft, die quasi unbewohnbar und natürlich auch menschenleer und durch das zerdrückte Schiff auch eine postapokalyptische Situation wiedergibt?
Ja, das ist sehr richtig. Aber das ist natürlich, hängt auch damit zusammen, dass diese ganze ökologische Problematik ja sehr stark in der Romantik zunächst auftaucht. ja, dass das hier eigentlich formuliert wird und dieser Riesenzweifel an der Industrialisierung, an der Fortschrittsgesellschaft, das hat ja mit der Romantik sehr, sehr viel zu tun. Natürlich ist beim Eismeer von Caspar David Friedrich, das Bild heißt ja die gescheiterte Hoffnung. Das ist natürlich auch eine politische Metapher in einer Zeit, wo ganz starke Zensur herrschte in der Restauration nach der Niederlage von Napoleon. Und das Schiff, das da gescheitert ist und zerdrückt wird, das heißt eben Hoffnung oder das trägt den Namen Hoffnung. Und die gescheiterte Hoffnung ist durchaus ein sehr politisches Signal von Caspar David Friedrich sozusagen gegen die Restauration in der Zeit nach Napoleon.
Kunst, schreiben Sie, kann Bilder schaffen für Dinge und Prozesse, für die es noch keine oder bislang nur klischeehafte und flüchtige Bilder gibt. Was sind denn das für Bilder und woher kommt eigentlich diese besondere Kraft der Kunst Ihrer Meinung nach?
Zu einem, in dem man sich nicht sprachlich ausdrücken kann, was ein großes Potenzial ist. Und andererseits auch, dass Kunst eben nicht funktionell ist, dass man da nicht Bilder herstellt, die etwas ganz Bestimmtes wiedergeben sollen oder illustrieren sollen, sondern dass man frei direkt mit Ahnungen, mit Emotionen und mit Gedanken umgehen kann. Also ein Beispiel vielleicht, wenn man auch die Kunstgeschichte ein bisschen nach diesem Thema liest, ist sehr interessant zu sehen, dass die französischen Impressionisten ab 1870 ja nicht ganz naiv Blumenbildchen malen, die schön aussehen, obwohl sie in der Weise, wie sie Landschaft darstellen, unsere aller Augen geschult haben, wenn man so will. Wir sehen ja im Grunde eine Wiese, so wie die Impressionisten sie gesehen haben. Aber die Impressionisten haben gleichzeitig die letzten Flecken gemalt rund um Paris, die nicht von der Industrialisierung überformt waren und haben damit auch eine große Kritik an der Industrialisierung vorgetragen. Und das sieht man vielleicht, wie in der unterschiedlichsten Weise die Kunst einfach neue Wahrnehmungen und neue Sensibilitäten herstellen kann. Und das ist in der Gegenwart auch sehr stark der Fall.
In der Gegenwart ist es ja auch eine Krise, die von besonderer Art ist. Also die Kulturwissenschaftlerin Eva Horn hat das mal gesagt, dass die Klimakrise eigentlich eine Katastrophe ohne Ereignis sei. Wir sehen natürlich die Folgen der Klimakrise, also an verschiedenen Orten steigt das Wasser, Inseln verschwinden und sowas. Aber es ist nicht vergleichbar mit einer Atomkatastrophe, um mal wieder auf Thomas Lehmann zu gucken, wie in Tschernobyl oder Fukushima.
Ja, aber ich finde auch, das Interessanteste an Kunst, die sich mit dieser Problematik beschäftigt, ist gar nicht, wenn man versucht, die Klimakrise darzustellen. Sie ist ja gesichtslos, wenn man das so sehen will. Sehr interessant ist, finde ich, ganz viele Ansätze. Zum einen eine neue Sensibilität gegenüber Natur auszubilden. Das ist ein ganz breiter Faktor, nicht nur in der ganz jungen Generation. Aber was in der ganz jungen Generation sehr stark dazu kommt, ist, dass man die Mittel, die Materialien, alles, was man verwendet, dass man da auch darauf achtet, dass man nicht mit dem Kunstmachen nochmal den Planeten kaputt macht. Und das ist eine Sensibilität, die eine Generation ganz stark prägt, die aber vor 10, 12 Jahren etwa bei uns an der Kunstakademie eigentlich nicht vertreten war. Damals hat man gesagt, ja, wenn jemand mit giftigen Malmitteln arbeitet, dann soll er halt das Fenster aufmachen. Da hat man den ganzen Winter das Fenster aufgemacht, im Sommer auch, und man hat die Umwelt letztlich geheizt. Das ist niemandem richtig aufgefallen. Und jetzt, wenn ein Studierender mit giftigen Malmitteln umgeht, werfen ihn die anderen, die im gleichen Raum arbeiten, letztlich raus und sagen, bring uns nicht um und bring nicht den Planeten nochmal um. Diese Problematik, dass man darauf achtet, dass man nicht nochmal richtig umweltschädlich umgeht mit den künstlerischen Materialien, das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Aspekt, der jetzt ganz, ganz breit aufkommt.
Entsteht da eine Art Povera fürs 21. Jahrhundert?
Ja, in vielen schon, weil das Umgehen mit organischen Materialien, also Arte Povera war ja eine Bewegung der Konzeptkunst in Italien ab etwa 1968, wo sehr stark auch aus anderen Gründen mit organischen Materialien umgegangen wurde, unter anderem. Und das spielt eine sehr große Rolle. Nicht nur das Umgehen mit organischen Materialien, wobei damit ein Werk wie das von Joseph Beuys zum Beispiel wieder eine ganz neue Aktualität bekommt, sondern auch ein Prinzip bei den Studierenden ist das ganz stark, das Prinzip des Recycling. Also, dass man sich Materialien besorgt, die schon recycelt sind und die nochmal, wenn die Installation beispielsweise abgebaut wird, nochmal recycelbar sind.
Sie haben eben angedeutet, dass es eine neue Sensibilität auch für die Umwelt und dergleichen gibt und die auch gestiftet wird. Das ist ja nichts Neues in der Kunst. Es war nicht nur bei den Impressionisten so, sondern es war auch in der Gegenwartskunst so. Da gab es Land Art oder die ganz großen Verhüllungsaktionen von Christo und Jean-Claude. Da war es dann aber so, dass natürlich die sehr stark in biologische Systeme, in Ökosysteme eingegriffen haben und auch zum Teil Material die verwendet haben, die gerade eben nicht ökologisch vertretbar sind aus dem Blick der gegenwärtigen Zeit.
Ja, das war auch interessanterweise, das hat man in der Zeit ja eigentlich nicht gesehen und nicht thematisiert. Aber natürlich hat die amerikanische Land Art wirklich ganz bewusst aus Landschaften, wenn man so will, flache Skulpturen gemacht, aber in riesigem Ausmaß. Und das ist mit riesigen Caterpillar-Geräten und so weiter entstanden. Oder natürlich Christus, Verhüllungen in Kalifornien und an anderen Orten in den 1970er Jahren haben einerseits sehr stark eine Sensibilität für ökologische Probleme und Zusammenhänge ausgelöst, aber andererseits Unmengen von Plastik in die Umwelt gepackt. Und gegenüber diesen, wenn man so will, ökologischen Eigentoren, die die Kunst sich auch schießen kann, ist die heutige Situation sehr kritisch. Also da wird sehr beäugt, und das finde ich auch sehr interessant, ob jemand eben mit einer künstlerischen Arbeit die Umwelt noch mal weiter zerstört.
Sie haben auch beschrieben, dass ein Teil der Beschäftigung der Kunst mit Ökologie und Biofragen mit der grünen Bewegung letztendlich entstanden ist und damit zusammenhängt, dass zum Beispiel Joseph Beuys, den Sie ja eben schon angesprochen haben, dieses Projekt 7000 Eichen auch so etwas wie einen Reparaturmechanismus in Gang setzen wollte oder Friedensreich Hundertwasser, bevor er diese schrecklichen Gebäude mit den Türmchen und den Zwiebelchen da drauf gemacht hat, tatsächlich ganze Biotop-Projekte in Italien und Frankreich und Neuseeland realisiert hat, wo er quasi Urwälder hat entstehen lassen, dadurch, dass er ein Land der Vermarktung und der Bebauung entzogen hat. Oder Hans Hake, der Bildhauer zum Beispiel, der eine Rheinwasserklärungsanlage mal in einer Galerie aufgebaut hat 1972. Das sind alles total tolle Projekte, die oft in Vergessenheit geraten sind, außer die von Joseph Beuys in den 7000 Eichen, wo Basaltsteine in Eichen gepflanzt wurden, die jetzt in Kassel sehr schön aufgegangen sind. Aber eigentlich ist das doch etwas, wo man sagen würde, ja, das gab es doch schon alles. Warum hat sich das denn nicht fortgesetzt und warum war das dann plötzlich mal weg?
Ja, in den 1970er Jahren hat die ökologische Problematik eine sehr große Rolle in der Kunst gespielt. 1978 hat die Biennale von Venedig beispielsweise ein Generalthema gehabt, Kunst und Natur, Natur und Kunst, wo natürlich auch Joseph Beuys ein ganz wichtiger Hauptzeuge war. Es gab dabei auch, das war die erste Biennale von Venedig, die ich besuchen konnte, da gab es auch richtig lächerliche Arbeiten, aber man hat gesehen, die Problematik ist ganz breit und in den 1980er Jahren kam mit dem Aufschwellen des Kunstmarkts, mit dem Neoliberalismus, wurde einfach diese Thematik wie weggewischt. Rückblickend kann man sich das eigentlich kaum erklären, wie das weggewischt war, aber die Thematik war einfach weg. Und das ist insgesamt in der ökologischen Bewegung, aber auch im Umgang der Kunst mit so Naturfragen, Umweltfragen, eine ganz eigentümliche Sache, dass immer wieder neu angefangen werden muss. In den späten 60er, in den 70er Jahren gab es eine solche Welle, zum Teil in den 90er Jahren und jetzt muss wieder neu angefangen werden. Und das ist etwas, was eigentlich eine gewisse Skepsis hervorrufen kann. Weshalb ist das der Fall? Das ist ja bei der grünen Bewegung nicht viel anders.
Wie erklären sich das?
Ja, ist schwierig zu erklären, aber man sieht natürlich zum einen, dass in dem Bereich eine ganz spezifische Problematik ist, nämlich dass es zwar gesichtslos ist, die ganze Problematik, aber dass sie natürlich jeden derzeit bereits an die Geldbörse geht. Derzeit sieht man ja an den riesigen Widerständen der Landwirte irgendwie in fast ganz Europa, wie auf einmal so eine riesige Gegenwelle wieder entsteht gegen die Maßnahmen, die jetzt zur Abwehrung der Klimakatastrophe ergriffen werden. Also es gibt da ganz eigenartige Kräfte. Deshalb erscheint es mir eigentlich sehr wichtig, dass man bei den Kunstwerken, die entstanden sind, wo wir einige jetzt geschildert haben, dass das ganz wichtig ist, dass man auch den jüngeren Künstlerinnen und Künstlern sagt, es gab da schon unglaublich viel und schaut euch das genau an.
zum Verhältnis Kunst und Klima gehören ja nicht nur die Künstlerinnen und Künstler oder die Produktion von Kunst, sondern es gehört auch der ganze Kunstbetrieb dazu. Und der teilt sich in einen privaten Kunstbetrieb, also Galerien, und einen institutionellen Kunstbetrieb, also Museen. Bleiben wir erstmal beim privaten Kunstbetrieb. Kunstgalerien gehen in aller Regel oder machen ihr Hauptgeschäft auf Messen. Wie kann man denn Messen heutzutage überhaupt noch rechtfertigen, wo 250 Galerien weltweit nach Basel zum Beispiel kommen? Im Juni ist es dann wieder soweit. Die Art Basel, die größte und wichtigste Kunstmesse, findet statt. 250 Galerien kommen, bringen etwa 10 bis 15 Galeriemitarbeiterinnen mit und natürlich ja dann auch entsprechende Kunst. Und dann kommen die Sammler aus USA, um bei einer USA-Galerie Kunst in Basel zu schauen. Und es gibt einen Messeshuttle, der mit Autos funktioniert und so weiter und so weiter. Ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ich habe das bei der letzten Art Basel mal gefragt und da hat man dann natürlich so eher ausweichende Antworten bekommen nach dem Motto, ja, aber wir haben recycelte Stellwände hingestellt, was natürlich lächerlich ist.
Ja, interessanterweise wurde diese Frage ja bis vor kurzer Zeit überhaupt nicht gestellt, dass man mal die Ökobilanz von so einer Großmesse gemacht hat. Andererseits ist der ganze Messezirkus ist relativ neu. Der entstand letztlich in den späten 80er Jahren. In den 80er Jahren, wo auf einmal ganz viel Geld in der Kunst war, auch ganz stark durch Geldwäsche. Da entstand etwas, diese Art Messezirkus. Und damals kann ich mich erinnern, dass wir auf einmal gesagt haben, das ist jetzt wie im Tennis. Es gibt immer einen Grand Slam irgendwo, es gibt es auch immer irgendwo eine ganz große Kunstmesse. Jetzt vor einigen Tagen kann man sagen, gibt es gleichzeitig die große Messe ARCO in Madrid, die vor allem Besucher alles aus Lateinamerika anzieht. Und dann haben sie gleichzeitig die Frieze Art Fair in Los Angeles, die eigentlich eine Londoner Messe ist, die aber jetzt auch in Los Angeles stattfindet. Das alles setzt letztlich Weltreisen, weltweite Reisen in Bewegung. Aber eben die Kunstmessen sind eine relativ junge Angelegenheit und ich denke, dass sich das auch stark verändern wird mit den ganzen Energiepreisen und so. Das nehme an, dass jetzt auch große Galerien sich überlegen werden, eine andere Ökonomie aufzubauen als diese unglaublich aufwendigen Kunstmessen, wo ja die Bespielung eines Standes mindestens 200.000 Euro kostet, die man erstmal einspielen muss. Das sind so Dinge, die die Ökonomie des Kunstbetriebs sehr stark verändern werden.
Glauben Sie, dass da so eine Art Kunst der Selbstbeschränkung wieder walten wird? Oder wer muss rebellieren? Die Galerien haben Sie eben angesprochen oder die Künstler vielleicht sogar selbst oder das Publikum?
In der jungen Generation höre ich ganz stark, ich mache da nicht mit. Wenn ich sehe, dass ein Museum völlig unökologisch umgeht mit dem ganzen Biosystem, das es letztlich darstellt, da mache ich einfach nicht mit. Und das ist sehr interessant, wenn man das auf einmal aus dem Mund von Künstlerinnen und Künstlern hört und die dann auch so handeln. Das ist sehr interessant.
Sie haben ein wunderbares Argument in Ihrem Buch aufgeblättert in dieser Hinsicht. Sie schreiben nämlich ganz einfach, Kosten eines Kunstwerks auf einer respektablen Messe sind so meistens zwischen 50.000 und 100.000 Dollar ungefähr. Das sind zumindest die relevanten Kunstwerke, die dort sind. Viele sind noch teurer, manche sind günstiger. Damit sind aber 99% der Weltbevölkerung vom Erwerb und auch natürlich vom Besuch der Messe ausgeschlossen. Gleichzeitig erleiden die aber die 99% die klimarelevanten Folgen. Das ist eigentlich ein Totschlagargument. Da könnte man eigentlich sagen, macht die Hütten dicht.
Ja, wobei die Kunstmessen eine solche Macht haben, dass nichts hilft, wenn man das so sagt, so ungefähr. Aber es, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass diese Thematik nicht überlegt wurde. Also mir war das ja auch nicht aufgefallen oder anderen Kollegen sehr stark. Und dass das aber jetzt auf einmal relevant wird und dass auf einmal zum Beispiel auch Galerien und Museen vorweisen müssen, dass sie ökologisch korrekt, wenn man das so nennen will, arbeiten. Auf einmal wird das auch publikumsrelevant, dass ein Museum zeigt, dass es bewusst ist in dieser Hinsicht. Auf einmal muss ja das Guggenheim Museum oder das Metropolitan Museum in New York, die müssen auf einmal auf ihrer Webseite ganz groß haben, dass sie ökologisch neutral sind.
Was bedeutet das denn überhaupt für die Museen? Also Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, ja, Museen müssen eine hohe Haustechnik haben, die sehr klimaintensiv ist oder CO2-intensiv. Und da ist die Klimaneutralität oder noch gar nicht hergestellt. Also nur, weil man dann Strom aus wiedergewinnbaren Ressourcen oder sowas gewinnt, heißt es ja nicht, dass man den Strom nicht verbraucht. Man könnte einfach auch weniger Strom verbrauchen. Aber viele Leihgeber geben ihre Werke ja gar nicht mehr in Museen oder in Sammlungen hinein, wenn sie nicht sicher sind, dass die unter bestimmten klimatischen und sehr eng gefassten klimatischen Bedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und sowas dort aufbewahrt werden. Also konservatorische Gründe spielen da schon eine Rolle.
Ja, aber auch hier bei den Museen findet ein sehr großes Umdenken statt und das ist auch sehr neu. Das ist alles, wenn man da sagt neu, dann ist es keine 10 Jahre alt. Das ist sehr interessant, dass man eigentlich nicht bedacht hat, was eine Klimaanlage überhaupt auslöst oder auch nicht bedacht hat, wie notwendig eine Klimaanlage ist. Sie hatten erwähnt, dass ich in den Deichtorhallen in Hamburg war. Ich hatte große Freude, 5 Jahre in den Deichtorhallen zu arbeiten und wir hatten die große Deichtorhalle mit 4000 Quadratmetern und einer unglaublichen in Deckenhöhe ohne Klimaanlage und wir haben auch super erfolgreiche Ausstellungen gemacht. Meistens halt direkt mit den Künstlern und wenn man direkt mit den Künstlern arbeitet, ist der Vorteil, dass die Künstler wissen ja auch nicht, warum da überhaupt ihre Arbeit klimatisiert werden soll. Die Arbeiten entstehen ja im Atelier auch nicht in einem klimatisierten Atelier. Es gibt für die meisten Kunstwerke überhaupt keinen Grund, das zu klimatisieren. Wenn man das sieht, dann kann man die Klimatisierung auch anders denken, indem man zum Beispiel sagt, ich klimatisiere nicht das Museum, sondern das Umfeld, also eine Vitrine, wo ein Kunstwerk drin steht. Und dann kann man den Stromverbrauch auf ein Zehntel runterfahren.
Problem, schreiben Sie, sind nicht die Altbauten in aller Regel, weil die ohnehin schon so gebaut worden sind, dass sie relativ viel Tageslicht und dass sie quasi die Klimajahreszeiten mitnehmen, sondern die Neubauten, in denen es oft gar kein Tageslicht mehr gibt, weil man die Wände ja für die Kunstwerke braucht und die hochklimatisiert sind.
Ja, das stimmt sehr, dass eigentlich mit den Museumsbauten seit den 1980er Jahren, die sind auf eine Klima- oder 70er Jahre schon, die sind auf eine Klimaanlage aufgebaut. Also, dass es eine Klimaanlage gibt, da gibt es überhaupt keine natürliche Form von Luftzirkulation oder von so etwas. Und das sind die problematischen Bauten. Interessanterweise sind es sozusagen die jüngsten. Der größte Energieverbraucher ist ja zum Beispiel das Centre Pompidou, wo man die Idee der Transparenz hatte.
Die Kunstmaschine.
Genau. Und so ein Gebäude jetzt rein zu konzipieren, also mit so einem Energieverbrauch, das könnte sich heute ein Architekt nicht mehr oder ein Architektenteam nicht mehr leisten. Das sind schon sehr interessante Faktoren, weil man merkt, dass eine wirkliche Umkehr da stattfindet.
Ja, diese Umkehr, die merken wir in Berlin auch. Da wird nämlich gerade ein Museum für moderne Kunst gebaut, das heißt jetzt Berlin Modern. Da ist es allerdings ein Neubau und da muss man sagen, dass ich eigentlich erwartet hätte, dass in der Stadt wie Berlin, wo der Tempelhofer Flughafen noch leer steht, die großen Hangarhallen und so weiter, dass da eigentlich auf dem Zug aufgesprungen wird, den die Architektur vielfach in anderer Hinsicht hat, die nämlich sagt, man muss in den Bestand bauen, man soll überhaupt nichts Neues mehr bauen, nicht abreißen, sondern in den Bestand renovieren, neue Klimatechnik dort womöglich einbauen, wenn man es überhaupt braucht, aber vor allen Dingen nicht neu bauen.
Das ist auch sehr interessant, weil das geht ja wieder, wenn man es rein geistesgeschichtlich sieht, zusammen mit dem, dass Künstler sagen, ich arbeite mit recyceltem Material. Das ist sozusagen im Grunde alles der gleiche Gedanke, der auch in die richtige Richtung geht. Und wenn ich vorher die Deichtorhallen erwähnt habe in Hamburg, ist das ja das schönste Beispiel, dass das Markthallen sind, die von Beamten gebaut wurden. Die sind ja gar nicht von Architekten sozusagen signiert, sind nach 1900 errichtet als Markthallen, nach dem goldenen Schnitt konzipiert. Das etwas Schöneres gibt es eigentlich nicht als den goldenen Schnitt. Und dass die Markthallen verlegt wurden in den späten 1980er Jahren, war das eine private Initiative von Herrn Körber, der sie gekauft hat, renoviert hat als Museum und oder als Ausstellungshalle und sie dann der Stadt geschenkt hat. Ein schöneres Umfeld wie diese Architektur nach dem goldenen Schnitt, die eben 100 Jahre alt ist, aber jetzt als Ausstellungsraum genutzt wird, ein schöneres Umfeld gibt es kaum.
Ja, und in Berlin wird es jetzt halt so sein, dass man immer mehr versucht, den ursprünglichen Entwurf ökologischer zu fassen, also mit bestimmten Materialien, also statt Klinker auf Beton wird nur Klinker verwandt. Dann wird natürlich auch eine Bepflanzung stattfinden. Die soll gegossen werden mit Zisternen, wo Regenwasser gesammelt wird und so weiter und so weiter. Keine abgeschlossenen Böden, sondern Pflaster, wo das Wasser wieder einsickern kann und so weiter und so weiter. Hätte man sich das nicht alles sparen können?
Wenn Sie das schildern, auch mit der Bepflanzung und so weiter, ist sehr interessant, dass das ja beispielsweise eine ganz große Initiative war von Friedensreich Hundertwasser in den 1970er Jahren. Alles, was horizontal ist, der Natur zurückzugeben, also die Dächer, die Straßen und so weiter, die Autobahnen grün zu überbauen und so weiter. Da kann man auch aus der Kunst große Initiativen, dass man das früh begreift. Nur ist die Entwicklung dann in die andere Richtung gelaufen, sodass man jetzt da eben eigentlich etwas beginnt, was schon in den 1970er Jahren angelegt wurde und auch begonnen wurde. Da habe ich schon den Eindruck, dass wirklich sehr exemplarisch da Friedensreich Hundertwasser ist mit diesem Prinzip, es gibt keinen Abfall, also man produziert überhaupt keinen Abfall, man recycelt absolut alles und denkt, bevor man etwas beginnt damit, das ist auch etwas, was in der Studierendengeneration jetzt unglaublich breit ist. Und mit diesem anderen Prinzip der Natur zurückzugeben und dem Friedensvertrag mit der Natur, da ist schon sehr viel vorweggenommen von dem, was jetzt ansteht. Und interessanterweise ist dann in einer ganzen Reihe von Ländern und Bundesländern haben dann oft die Schulkinder die erste Begegnung mit Kunst, interessanterweise mit dem Friedensreich Hundertwasser. Also da ist, denke ich, ein großes Potenzial da, an dem man sich orientieren kann.
Dann hat man dieses klimaneutrale Museum und dann soll ein Kulturevent dort stattfinden, nämlich eine Blockbuster-Ausstellung, wie jetzt kürzlich Vermeer in Amsterdam. Und dann geht die ganze Maschine wieder los mit den Anreisen, mit den Flügen. Und was nützt das beste klimaneutrale Museum, wenn man dann doch solche großen Events macht, die dann eben gerade nicht klimaneutral stattfinden können, weil die Besucherinnen und Besucher und die Kunstwerke anreisen müssen?
Diese Problematik wird erst jetzt eigentlich richtig bewusst. Und wenn man mal in so einem Haus gearbeitet hat, oder ich war sehr stark beteiligt mit der ganzen Umgestaltung des Grand Palais in Paris, wo es dann klar war, wenn man das mal von innen sieht, was das bedeutet, dass man eine Ausstellung macht, wo man kalkuliert, es müssen 300.000 Leute kommen, 300.000 Besucher. Das ist rein finanziell kalkuliert. Die Ausstellung ist so teuer, dass man diese Besucher braucht, damit die Ausstellung einigermaßen sich selbst finanziert und das Museum daran nicht pleite geht. Wenn man das mal sieht, dann denkt man, das sind Zwänge, bei denen mache ich lieber nicht mit. Also ich bin nicht umsonst zum Beispiel, habe mich zur Kunstakademie gewechselt, weil ich gesehen habe, dass diese Blockbuster-Institutionen, das hat irgendwie keinen Sinn.
Bildende Kunst ist in der Öffentlichkeit eine Nische, da machen wir uns jetzt nichts vor, obwohl wir beide für die bildende Kunst in der Öffentlichkeit streiten und auch jetzt eine ganze Zeit lang über bildende Kunst in der Öffentlichkeit geredet haben. Aber sie bleibt eine Nische. Auch die Klimabiennale in Wien ab dem 5. April wird eine Nische sein. Dort werden Sie ja auch vertreten sein, werden Ihr Buch dort vorstellen. Wie öffentlichkeitswirksam ist denn das, was die Kunst für das Klima tut, wirklich Ihrer Meinung nach?
Ich hatte so ein Erlebnis bei der Documenta 2002, der 11. Documenta. Damals war ich noch in Frankreich tätig und bin mit Kollegen angereist, mit irgendeinem Nachtzug. Und wir sind dann in Kassel-Wilhelmshöhe in ein Taxi gestiegen und ich habe gesagt, bitte zum Fridericianum. Und dann hat der Taxifahrer uns gefragt, Sie kommen wohl zur Documenta? Und hat dann, als ich bejaht habe, hat er den Zähler, den Taxometer ausgeschaltet und hat gesagt, dann mache ich Ihnen die Beuys-Fahrt. Und ist die Straßen abgefahren, wo die Eichen von Beuys von 1982 stehen. Ganz langsam, sozusagen wie bei einem Besuch, ist er ganz langsam durch diese Straßen gefahren. Und zum Schluss hat er uns zum Fridericianum geführt. Dann habe ich ihn gefragt, haben Sie etwas mit Kunst zu tun? Haben Sie irgendwie Kunst studiert oder machen Sie selbst Kunst? Hat er gesagt, nö, ich kenne nur den Beuys. Und da waren wir wirklich verblüfft, wenn man sieht, was für eine Wirkung ein Künstler haben kann. Jetzt gerade auch mit dem ökologischen Anliegen von Beuys. Und dass die Wirkung kann weit über die Öffentlichkeit von Kunst hinaus direkt zu den Menschen gehen. Fast jeder kennt irgendwie die Naturdarstellung von Vincent van Gogh. Und da braucht man überhaupt kein kunsthistorisches Wissen und das prägt die Menschen dennoch ganz stark. Und das ist eigentlich das Vermögen von Kunst über die Museumsbesucher beispielsweise hinaus.
Kunst kann eben doch in der Gesellschaft ankommen und etwas verändern. Vielleicht auch nur in einer ökologischen Nische. Zu Gast in Tacheles war heute der Kunsttheoretiker und Kurator Robert Fleck. Zuletzt erschienen ist von ihm das durchaus lesenswerte Buch Kunst und Ökologie. Herausgekommen ist es in der Edition Konturen zum Preis von 34 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Unsere Podcasts in der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.